Datengetriebenes Marketing und insbesondere Programmatic ist in vielen Unternehmen häufig wie der Porsche, der mit 40 km/h auf der Autobahn ausgefahren wird. Das sagt niemand Geringeres als Siamak Ranawat. Siamak ist Geschäftsführer der Digitalagentur Revo Love und ist ein echtes Programmatic-Urgestein. Daher erzählt er auch offen und ehrlich und ganz direkt, was ihn manchmal an der Branche stört und warum Werbetreibende oft nicht alle naheliegenden Potenziale heben. Wir sprechen unter anderem über die Rolle des Datenschutzes im Programmatic Advertising, ob Programmatic mittlerweile durch ITP, ETP, ATT, Consent und Co. deutlich limitierter ist als in der Vergangenheit. Kleiner Teaser übrigens. Siamak hat hierauf eine sehr klare Antwort. Welche Rolle Unternehmensziele auf die Marketingstrategie haben, warum häufig nicht alle Informationen bei Online-Marketing-Verantwortlichen liegen und welche Fehler Advertiser bei der Nutzung von Third-Party-Daten im Programmatic teilweise machen. Die geballte Erfahrung von Siamak im neuen Pod jetzt reinhören.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Siamak, schön, dass du dabei bist.
Daniel, freut mich auch.
Bevor wir ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Siamak Alexander Ranawat. Ich bin Mitgründer, Geschäftsführer von Revo Love und mein Job ist halt eben, kundenstrategisch zu beraten im Bereich digitales, datengetriebenes Marketing. Und meine grundsätzliche Historie ist jetzt halt eben 15. Jahr Programmatic, haben wir halt eben die 15 Jahre voll. Und was mache ich halt eben? Diese Idee, der Grundgedanken von Programmatik, also das Datengetriebene vor allem, halt auf alle möglichen Marketingdisziplinen zu übertragen, Kunden halt die unternehmerischen Mehrwerte herauszuarbeiten und das Ganze wohl intern, also im Kontext unserer Agenturgruppe, als auch in Richtung unserer Kunden halt einfach sinnstiftend weiterzugeben. Das würde ich sagen, ist mein Daily Business. Ich habe halt eben diesen Bereich Nähe zum Geschehen halt ganz gern. Das heißt, ich setze mich noch sehr gerne auch mit den Technologien auseinander, gucke halt, was es da an neue Möglichkeiten gibt, um sie dann halt, wie gesagt, möglichst sinnvoll in unsere Handlungsempfehlungen einzugeben und dann halt eben immer mit dem Ziel halt eben unternehmensrelevante Ziele zu realisieren, ganz einfach. Also macht ja grundsätzlich jeder den Gedanken, glaube ich, aber da ich halt keinen Marketing-Hintergrund habe, ist das für mich nicht nur eine PowerPoint, sondern halt eben ein bisschen mehr. Das heißt, mich interessiert vor allem, wo ich dem Unternehmen nachhaltig wachstumsorientiert helfen kann, über so eine PowerPoint hinaus. PowerPoint mag ich nämlich gar nicht. Das sieht immer schön aus, aber dann, ne, also die PowerPoint wird es am Ende des Tages nicht reißen. Das heißt, ich gucke mir halt eben an, wie diese Unternehmen grundsätzlich aufgestellt sind, wie ihr Marktumfeld ausschaut und helfe dann halt eben dann nochmal den Blick zu schärfen. Liegt vielleicht daran, dass ich keinen Marketing-Hintergrund habe. Und
okay, sehr schön. So zu meinem ich komme ja aus größeren Unternehmen, das heißt, da ist PowerPoint sehr wichtig, kann ich dir schon was sagen. Auch wenn sie nicht immer inhaltliche Mehrwerte liefert und habe ja auch schon häufiger mit Unternehmensberatungen zusammengearbeitet. Da ist PowerPoint noch wichtiger. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dir.
Kein Problem mit PowerPoint. Ich mag PowerPoint auch. Ich bin auch immer sehr erstaunt über diese neuen Features, die drin sind, wie man die noch irgendwie schöner nutzen kann. Aber am Ende des Tages muss da der Inhalt auch stimmen. Und da gibt es manchmal so eine kleine Diskrepanz.
Ja, absolut. Ich habe gesehen, du bist ja auch noch im BVDW aktiv. Was machst du da genau?
Dort bin ich jetzt in meiner 5. Legislaturperiode, Programmatic Advertising, Fokusgruppenvorsitz. Wenn ich mal zusammenfasse, was ich da halt eben mache, glaube ich, so ein Akzent aus Sicht von kleinen Agenturen aus der Sicht von, ich sag mal, mittelständischen Unternehmen halt zu setzen, weil auch die haben ja grundsätzlich ein Interesse an werthaltigen, datengetriebenem Marketing und ein Output davon, wo ich halt wirklich stolz drauf bin, ist halt eben dieses Programmatic Advertising Zertifikat für Agenturen, das wir halt geschaffen haben, um halt eben sicherzustellen, dass halt Agenturen, wenn sie es absolviert haben, auch auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Also sprich, für die Kunden halt ein Qualitätsmerkmal, wenn sie dann halt eben sehen, okay, die haben so ein Zertifikat, dann können sie das auch.
Und was wird da geprüft? Also was genau muss die Agentur erfüllen, um das Zertifikat erhalten zu können?
Also mindestens ein Programmatic auf dem Jahre, auf dem Stand mindestens 2022, nicht 2012. Und dann halt eben auch, wenn es zum Beispiel um strategische Themen geht, dann halt aber auch verstanden, dass sie halt zeigen, dass sie halt Strategie auch verstanden haben. Und das ist nicht nur von jetzt bis zum Ende der Kampagne. Strategie heißt ja so ein Zeithorizont 3 bis 5 Jahre. Und darauf sollten halt so Sachen auch einzahlen. Und wenn man halt eben so Prüfungen sieht, dass sie halt eben mit dem rudimentären Marktumfeld eines Unternehmens nicht auseinandergesetzt wurde.
Ich habe ja vorwiegend in meinem Podcast Advertiser und das finde ich auch spannend, weil die ja so die Innensicht erzählen und da ganz viele Erfahrungen, Insights mitbringen und ja auch Erfahrungen teilen mit der Zuhörerschaft. Auf der anderen Seite ist es ja umso spannender, jetzt auch so jemand wie dich aus der Agenturwelt da zu haben, insbesondere jetzt in deiner Rolle als Geschäftsführer, weil du siehst ja nicht nur den einen Porsche, den du gerade beschrieben hast, ne? Also die eine Innensicht sozusagen, den Porsche von innen, und denkst, okay, passt ja, dass ich jetzt mit 40 hier über die Autobahn muckel, sondern du siehst ja viele und kannst es dann auch vergleichen. Deswegen da nochmal so ein bisschen nachgehakt. Also wenn du sagst, okay, viele haben Porsche, aber die fahren ihn nicht aus. Du siehst ähnliche Setups. Was sind denn so die Haupt-Pain-Points, warum der Porsche dann nicht ausgefahren wird?
Ja, also ich würde sagen, ich gehe mal wieder weg von dem Porsche. Ich nehme lieber einen BMW 5er oder einen Audi A6. Ne? So, also das sind halt Fahrzeuge, die sind halt für Langstrecken, für komfortables Reisen von A nach B mehr oder weniger gebaut, konstruiert worden. Eins, also das klassische Vertreterauto. Und wenn ich mir halt anschaue, oder wenn wir jetzt die Frage stellen würden, kennen Sie alle Knöpfe im Fahrzeug? Ich denke, da würden halt eben beim Großteil schon die meisten Leute aussteigen. Und wenn ich jetzt halt wieder auf diese Technologienutzung übertrage, dann sehe ich halt, dass viele Möglichkeiten der Technologie gar nicht wirklich verstanden sind oder halt eben nicht ausgereizt werden. Die Hintergründe sind dann eine, ich sag mal, falsch verstandene Form von Datenschutz, weil Datenschutz ist ja erstmal halt ein Framework, in dem ich mich bewegen kann, also gar nicht negativ betrachtet, sondern eher positiv. Da sind Grenzen, innerhalb derer ich mich halt bewegen kann. Und es gibt ja aus meiner Perspektive erstmal keinen Grund, Innovationsraum aus aufzugeben. So, also mein strategisch, taktisch würde ich immer an die Grenzen des Möglichen gehen. Und wenn man sich das halt in der Realität anschaut, dann wird halt eben genau dieser Raum nicht genutzt. So,
also dann weil das ist halt ein Spannungsfeld, also das finde ich total spannend, weil da habe ich mich auch in der Vergangenheit teilweise dran, ja, schon fast aufgerieben, würde ich sagen, weil da immer ja im Unternehmen, also wenn man jetzt mal wieder mal die Innensicht zieht, ne, ich war sehr lange auf Advertiser-Seite, ja, da hast du ja nicht nur den Marketing-Entscheider, der dann sagt, okay, ich würde gern den Raum ausnutzen, weil in der Regel will er den Raum ausnutzen, will er seine KPIs erfüllen, das Budget, das zur Verfügung steht, auch möglichst gut ausgeben. Du hast ja auf der anderen Seite immer einen Datenschützer oder mehrere Datenschützer, die genau das Gegenteil wollen, nicht unbedingt, dass das Geld schlecht ausgegeben wird, das natürlich nicht, sondern die einfach auf der sicheren Seite in Anführungszeichen sein wollen. Und das heißt, das ist ja der Spannungsraum, in dem wir bewegen. Aber wie gehst du dann rein? Also mit welcher Empfehlung oder wie sozusagen berätst du dann Unternehmen, wo du siehst, dass die in dem Bereich noch Potenzial, ich nenne es jetzt mal Potenzial haben, das man ausschöpfen kann, weil der Datenschutz ja teilweise auch anders ausgelegt werden kann. So.
Also grundsätzlich soll ja keiner in eine Unsicherheit hineinbraten werden, sondern es wird halt eher geschaut, was ist denn hier eigentlich das Unternehmensziel? So, aus dem Unternehmensziel, also grundsätzlich eine Unternehmensausrichtung, Ziel, leitet sich eine Form von Strategie ab. Diese Strategie gilt es halt zu beleuchten, wie valid ist die eigentlich, und zieht vor allem die Marketingstrategie auf die grundsätzliche Unternehmensstrategie ab. So, das ist halt eben schon mal das Erste, womit sich grundsätzlich beschäftigt werden kann. Und irgendwann komme ich dann halt eben zum Beispiel beim ganz rudimentären technischen Setup an und schaue, ob dieses technische Setup, dieses Vorgehen, und ich beschränke mich jetzt nicht nur auf Programmatik, sondern das grundsätzliche technische Setup besteht aus AdTech und MarTech, ist das überhaupt dazu geeignet, dieses besagte Ziel zu erreichen? Und ich finde, also mir kommt da immer zugute, dass ich halt eben einfach kein Marketing-Mensch bin, sondern ich habe halt einen Unternehmensführungsschwerpunkt in der Uni gehabt, VWL, und dann halt eben nochmal eine Spezialisierung im Bereich Logistik und Prozessen. Und dann schaut man halt eben aus, also ganz einfach mathematisch, ist das da eigentlich gerade erfüllt, so, oder habe ich da gerade halt eben einfach einen Doppelkauf, einen Leerlauf, etc., etc., etc. Und das gilt es ja erstmal zu beheben, diese Ineffizienzen zu beseitigen, so. Und da ist halt zum Teil dann auch noch die bestehende Nutzung von Technologie halt eben eine Ursache, dass das so, wie das da gerade gemacht wird, oder möglicherweise auch, wie innerhalb des Unternehmens kommuniziert wird, halt eben diese Ineffizienzen entstehen. So, das heißt, eine Konsolidierung von Kommunikation und eine Fokussierung und eine unbedingte auf das besagte unternehmerische Ziel. Und dann, wie gesagt, gucken, ob halt diese Technologien, die eingesetzt sind, da gerade eigentlich auch den Beitrag leisten, den sie sollen. Und auch da findet man ja regelmäßig dann halt eben auf einer ganz einfachen Ebene heraus, dass halt eben zum Teil halt überhaupt keine Kontrolle über diese Technologien herrscht.
Das heißt, das sind jetzt zwei Facetten. Lass uns mal bei der ersten bleiben. Die zweite, die müssen wir unbedingt auch noch gleich beleuchten. Aber die erste Facette, wie gesagt, also derjenige, der sozusagen im Unternehmen die Hoheit über Datenschutz hat, der sitzt ja dann häufig gar nicht mit am Tisch. Ja, dann gehst du von außen rein, siehst, okay, das Setup hat noch Potenzial. Vielleicht können wir das gleich noch mit ein, zwei Beispielen mal ein bisschen besser veranschaulichen. Also was du dann siehst, ja, ob es irgendwie um irgendwelche First-Party-Daten geht, die dann nicht genutzt werden dürfen augenscheinlich, oder irgendwelche Consent-Daten, wo jemand einen Riegel vorschiebt. Aber das ist ja ein grundsätzliches Thema sozusagen in der im Unternehmenszusammenspiel, wo du als Außenstehender, sag ich jetzt mal, als Berater, als Agentur ja bestenfalls Empfehlungen geben kannst. Oder holst du dann auch mal einen Datenschützer mit an den Tisch? Also was sozusagen sagst du dem Kunden oder wie gehst du damit um?
Ja, so grundsätzlich natürlich. Also da werden schon die Datenschützer mit einbezogen. Also Idealfall, wenn es halt sowas dann auch aktiv gibt, heißt, das kommt aber mit was mit Unternehmen man zu tun hat. Nicht überall ist das Thema Datenschutz halt so 150-prozentig involviert. Wo ich es halt problematisch finde, ist, wenn es halt eben Schwerpunkt extern ist und wenn extern halt eben sicherstellen möchte, dass halt, ja, also da keine...
Also externe Datenschützer meinst du, oder?
Ja, genau. Also deswegen ist halt, man wird ja dann nichts empfehlen, was in irgendeiner Form halt möglicherweise, wenn es nicht funktioniert, halt dann...
wo das ist ja in Innensicht also übrigens auch so, ne? Also das kann ich dir mal aus Erfahrung sagen, weil da hast du im Zweifel dann auch irgendwann einen Geschäftsführer in der Organisation, der dann halt auch haftet, wenn Dinge entschieden werden, die nicht datenschutzkonform sind. Also der Externe wird es auf jeden Fall machen, weil auch da geht er im Zweifel ins Haftungsrisiko. Genau. Aber auch in der alleinigen Innenentscheidung, wenn du sozusagen nur einen Datenschützer hast, der angestellt ist, der arbeitet für das Unternehmen, dann würde der immer auch an den Geschäftsführer denken oder den Geschäftsführer fragen im Zweifelsfall und der trifft dann die letzte Entscheidung. Ne? Das habe ich auch schon öfter überlegt.
Und hier fehlt mir halt eben, also wenn wir jetzt halt, also wenn ich jetzt aus der Perspektive Agentur schaue, dann muss natürlich auch schon eine, also nicht nur sagen, mach mal, sondern halt eben eine gewisse Herleitung herrschen. Also wie in der Mathematik. Ich versuche halt eben, also ich habe eine Lösung, aber die Prüfung wird nicht akzeptiert, wenn halt die Herleitung nicht dazu kommt. Das heißt, ich muss genau nachvollziehen, also plausibel erklären können, wieso, weshalb, warum meine Empfehlung halt funktioniert. So, und das ist ja mindestens ein Part davon. Und dann halt aber auch herausarbeiten, was denn halt der unternehmerische Mehrwert ist. Also wir haben da dann zwei Sachen, aber nicht einfach so, ja, entscheid mal, ja, nein, danke, sondern halt eben schon eine gewisse Sicherheit transportieren, dass halt diese Entscheidung kein unternehmerisches Risiko darstellen würde. So.
Hast du da noch ein Beispiel? Halt dann, also bitte? Ein Beispiel für Dinge, die häufig stattfinden, wo man noch.
Also wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, wir dürfen gar keine Pixel einbauen, weil das ist was stößt gegen Datenschutz, dann ist diese Aussage halt grundsätzlich erstmal nicht richtig. Ne? Da verstößt nichts gegen Datenschutz, sondern es ist halt eine Auslegung von jemandem, der halt sagt, das verstößt. Mhm. So, also das ist ja nicht gesetzlich verankert, dass ein Einbau von einem
Tracking verboten ist. Die Frage oder die Aussage hast du schon häufiger gehört?
Ja. Und sie Unternehmen, okay, die verzichten komplett auf ein Tracking, um halt nicht gegen Datenschutz zu verstoßen. Und ist es einfach nicht richtig. Das stimmt so nicht. Und dann gibt es halt eben auch die Fälle, das habe ich auch schon erlebt, wo halt dann irgendwie ein Case aufgebaut wird, der grundsätzlich funktionieren würde, technisch, dass man halt so gegen Datenschutz verstößt. Aber wenn man den Case halt dann einmal durchrechnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Case genauso abgewickelt wird, bei so einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass zweimal den Hauptgewinn im Lotto zu machen wahrscheinlicher ist. So. Mhm. Dann auf die Nachfrage, also den Hinweis darauf, wird dann halt argumentiert, ja, aber es ist möglich. Ja, das stimmt. So, aber dass es halt eben einfach unwahrscheinlich ist, weil halt auch eine kriminelle Energie hat ja die Absicht der Gewinnmaximierung, mindestens auf der einen Seite. Und wenn wir jetzt halt den anderen Part nehmen, ja, just for fun, aber da muss es auch lustig sein. Und wenn das auch nicht gegeben ist, warum sollte es dann jemand machen? Also Fakt ist dann halt, es funktioniert irgendwie über drei Ecken und das sind halt manchmal die Begründung, warum halt eben gerade innovative Themen halt nicht gepusht werden, aus Angst vor. So. Mhm. Und da sehe ich halt, wie gesagt, die Agenturleistung halt dagegen zu halten, sachlich zu begründen, warum, wieso, weshalb und halt vor allem, wo sind denn die Mehrwerte, aber halt eben Risikominimierung durch eine ganz klare, saubere Beratungsdienstleistung und das halt eben mit einer positiven Zusammenarbeit oder durch eine positive Arbeit mit Datenschützern. Also ich sehe den Datenschützer nicht als Gegner, sondern eher als Freund, der mir halt sicherstellt, dass ich auf der anderen Seite natürlich auch in einem ordentlichen Framework arbeite. So, wenn ich irgendwas erkenne, kann ich ihn darauf hinweisen, auf irgendeine Lücke. Aber ich möchte ja zumindest aus meiner Perspektive technisch sauber arbeiten. Und das geht halt eben in erster Linie mit guten Daten.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne, was du sagst, weil am Ende ist es ja auch keine Feindschaft, sondern es geht nur miteinander. Und im Zweifel hat halt auch der Datenschützer juristisch deutlich mehr Know-how und kennt sich tiefer damit aus. Klar, du brauchst dann die Business-Perspektive dazu.
In der Regel sind auch die es halt eben blockieren, nicht die Datenschützer tatsächlich, sondern es sind halt Menschen mit Halbwissen. Hm. Und jetzt mit einem Freund, ich mal weiß auf die LinkedIn-Bubble, also wenn ich halt sehe, wie oft da Leute über Programmatik oder Performance-Marketing reden, aber de facto eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, aber meinen halt irgendwie was gehört zu haben und Inhalte verbreiten, wenn man sie halt eben durch ein ChatGPT laufen lässt und ChatGPT sagt, da gibt es keinen Zusammenhang, das ist aber nur eine Aneinanderreihung von Buzzwords, das spricht eigentlich für sich und genau solche Leute sind eigentlich das Problem und nicht die halt eben innerhalb von Unternehmen arbeiten, weil die haben erstmal grundsätzlich einen Wunsch, ich will mein Unternehmen wachsen sehen und der Datenschützer will es sicher wachsen sehen und wenn diese Menschen aber halt eben eingenommen werden von eben besagten, würde ich sagen, Digitalpopulisten, dann wird das halt echt bunt, ne? Weil am Ende des Tages ist es ja nicht deren Geld, nicht deren Unternehmen, das halt eben quasi in so ein Delta reinläuft, wo es keiner wahrnimmt aufgrund von Nichtnutzung von gewissen Möglichkeiten. Ne? Also das sehe ich als viel größeres Problem.
Wo ich da gute Erfahrungen übrigens gemacht habe, ist dann wirklich die verantwortlichen Personen an einen Tisch zu holen. Das heißt also im Unternehmen und zwar nicht nur irgendwie einmal im Halbjahr, sondern dann, wenn man halt eine straffe Datenschutz-Roadmap hat oder Themen, lass mich so formulieren, die Datenschutz-Impact haben, dass man dann wirklich sagt, okay, lass uns jede Woche einmal eine Stunde oder vielleicht sogar noch mehr zusammensetzen, die Themen durchgehen, die Online-Marketing-Abteilung erläutert, um was es geht, dass der Datenschützer, die Datenschützer auch wissen, was sozusagen der inhaltliche Perspektive ist, was auch der Benefit ist, der Business-Benefit, wie stark ein Uplift da ist. Ne? Also, weil teilweise, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, können ja manchmal Online-Marketing-Manager gar nicht beziffern, was es jetzt bringen würde, dies oder jenes zu tun. Also das finde ich schon auch, gehört auch zur Verantwortung dazu. Jetzt, da spreche ich jetzt eher so über uns, ja, also über dich und mich und alle, die im Online-Marketing zu Hause sind, dass man sozusagen in der Lage ist, auch zu beziffern, was das bringen würde, wenn man jetzt irgendwas einbaut, einen Pixel einbaut, ja, oder eine CDP irgendwie durchboxt und irgendwelche First-Party-Daten verarbeiten will. Also damit müssen sich schon auch mal alle beschäftigen, aber wirklich sich zusammenzusetzen, darüber zu sprechen und dann der Datenschützer ein vollständiges Bild hat und in der Lage ist, halt auch das entsprechend bewerten zu können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das so kleine Empfehlung, also zumindest in der Vergangenheit, in der ich im Konzern war, hat es sehr geholfen, die Themen voranzubringen.
Definitiv. Und das kann ich auch so bestätigen. Das ist auch meine Erfahrung, dass halt dieses Vorgehen auf jeden Fall einiges bringt, vor allem die Menschen an einen Tisch zu holen. Daraus halt eben interdisziplinäre Teams, zumal das ist auch einer unserer größten Ansprüche, das sowohl in der innerhalb der Agentur, innerhalb der Gruppe sicherzustellen, aber auch mit den Kunden. Also da, das ist auch locker schon seit 2017, dass wir halt eben ein sehr umfangreiches Pamphlet haben, wo halt eben ganz explizit abgefragt wird, wer ist für was verantwortlich. Kann dann eine Connection hergestellt werden und wenn halt eben auf bestimmte Themen halt keine Antwort gegeben werden kann, dann weiß man schon, dass das halt entweder noch nicht bedacht wurde oder gedacht wurde oder dass dann halt ein gewisser Handlungsbedarf gerade besteht oder dass jemand einfach nicht mitgedacht wurde. Also man hat da sehr viele Insights, unternehmerische, die man aber wieder direkt nutzen kann, um das Unternehmen halt eben mit 3-4 Meter nach vorne zu bringen.
So, aber das heißt, wenn ihr einen Kunden onboardet, dann fragt ihr tatsächlich auch ab, was sind die quasi Schwesterabteilungen, wer sitzt da in der Nachbarschaft, also Nachbarschaft im Unternehmen, wer hat welche Verantwortung und schaut jetzt nicht nur auf den einen Kanal, wo ihr vielleicht gerade den Zuschlag bekommen habt, sondern sozusagen versucht, ganzheitlich zu verstehen, wie die Organisation
tickt.
Aber das ist, also warum frage ich das so spitz oder so direkt? Das ist tatsächlich was ich noch nicht häufig erlebt habe. Also viele Agenturen, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, ne, also mal Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Affiliate-Agentur oder SEA-Agentur, die haben halt einfach innerhalb ihres Kanals operiert und was dann rechts und links passiert ist, war teilweise kein Thema bis zu dem Tag, wo halt ja, sozusagen das Unternehmen selber, die Online-Marketing-Manager im Unternehmen dann den Connect hergestellt haben. Aber von außen kamen da oft wenig Impulse.
Programmatik ist und war nie eine Standalone-Lösung, sondern es ist immer eingebunden in einen größeren Plan. So, und ganz simpel, wenn eine Programmatik-Kampagne aktiviert, dann brauchst du eine Search-Kampagne, die abholt. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann keine Ahnung, wo die User dann landen, wenn sie anfangen zu suchen, wenn sie aktiviert wurden. Das ist eine ganz einfache Logik. So, und das ist halt eben die simpelste Form der Betrachtung. Grundsätzlich geht es ja, und dann leitet sich davon auch wieder das höhere Ziel ab, wie bin ich gerade eingebunden? Macht das so in der, wenn ich jetzt nur für Programmatik reden würde, macht das so in dem Fall Sinn? Aber ich sehe mich ja nicht nur als Programmatiker, sondern als Digital-Marketing-Element, das halt durch diese ständige Erweiterung oder kontinuierliche Erweiterung in alle möglichen Bereiche halt jetzt immer ganzheitlicher oder immer umfangreicher denken und handeln muss, wie kann ich es halt eben integrieren? So, das heißt, intuitiv ist man dann irgendwann am Tisch eines klassischen Marketers oder einer klassischen Marketingverantwortung. Dann wieder sinnstiftend, wie kriege ich es eingebunden in eine ganzheitliche Strategie? Das heißt, also das ist jetzt schon seit Jahren halt eben das Thema, ich bin nie alleine für irgendwas verantwortlich. Also auch, ist mal, ja, ich will jetzt kein Beispiel nehmen, also aber auf jeden Fall haben wir hier halt den größten Mehrwert, wenn wir halt eben alle mit dazu nehmen und alles halt eben berücksichtigen. Und das ist eben ganz simpel halt eben durch entsprechende Befragung. Und siehe da, dann läuft es auch in der Regel halt wesentlich erfolgreicher. Wir haben Kunden, die arbeiten jetzt halt eben schon agenturübergreifend und halt eben auch abteilungsübergreifend mit den Abteilungen des Kunden halt seit nahezu 4 Jahren oder jetzt auch schon über 4 Jahre. Und man sieht halt, wo halt Marketingstrategie und Mediastrategie und halt eben auch ein gewisses technisches Verständnis herrscht, wenn das halt eben alles aufeinander abgestimmt ist. Egal, wie sich ja draußen zum Beispiel auch diese Datensituation ergibt im Kontext von Cookies, also die Ergebnisse werden besser und nicht schlechter. Das heißt, wenn halt eine ganzheitliche Betrachtung und Arbeitsleistung herrscht, dann haben wir halt einfach grundsätzlich bessere Erfolge, weil am Ende des Tages diese ganzen Informationen, die extrahiert werden, fließen ja auch wieder zurück. Das heißt, wenn ich halt irgendwo eine ganz simple Kampagne reinschaue und gucke mir halt eben an, was die Ergebnisse sind, da leitet sich auch wieder was ab aus männlich-weiblich, Alter von bis, Nutzung welcher Geräte, bla bla, irgendwelche präferierten Kanäle oder sonst irgendwas. All diese Informationen fließen zurück. Und je nachdem, welche Datenanbieter noch eingebunden worden sind, haben wir dann nochmal eine granularere Einsicht in diesen Endverbraucher, in diese Endverbraucher. Und das wiederum kann ja dann auch zurückgeführt werden in eine grundsätzliche Betrachtung der Marketing-Zielgruppe, Zielgruppe, die Targetings, die daraus ableiten, etc. Also du hast halt auf allen möglichen Ebenen Potenzial, Informationen wieder zu reinvestieren. Und das ist halt eben das der Hintergrund für diese grundsätzliche Befragung. Und angefangen hat es einfach mal, dass wir halt festgestellt haben, dass immer irgendwelche Budgets noch irgendwo aufgetaucht sind, die ganz schnell weg mussten. Und wenn du dann
halt das kenne ich irgendwo, Ende des Jahres, wir haben noch Budget. Richtig. Ja, okay.
Aber wenn dann halt jemand sagt, okay, lass uns mal ganz schnell noch eine Gewinnspielkampagne auf Facebook machen, um eine B2B-Zielgruppe zu erreichen, dann wird es aber echt wild, was dann halt eben in einem qualitativen Datensegment passiert. So, wenn es jetzt um Retargeting oder sonst irgendwas geht oder halt eben auch CRM-Daten. Und auch da haben wir halt genug Cases da draußen, die halt eben als andere Erfolg, als erfolgreich sind, wenn man es mal genau betrachtet. Und das wiederum kann halt geklärt werden, wenn frühzeitig alle miteinander sprechen. Und am Ende des Tages haben ja alle Agenturen wie Kunde nur den Erfolg, das Wachstum, zumindest sollten sie das, im Blick. So. Und für mich halt eben das beste Tool dazu, Mund, Reden, Gehirn einschalten, Logik. Und nicht nur seinen eigenen Kanal betrachten. Aber das ist leider wiederum auch, wenn man jetzt die LinkedIn-Bubble nochmal anschaut, sehr häufig der Fall. Es wird nur im eigenen Umfeld gedacht und auch nur aus der eigenen Plattform heraus, im eigenen Tool. Und dann haben wir halt relativ schnell auch so ein Ungleichgewicht und meines Erachtens auch mit einem Problem von Programmatik, dass Programmatik halt eben sich gewissermaßen exponiert und dann halt eben auch, also auch bedingt durch Dienstleister, die halt nur das verkaufen und nur das denken, Hauptsache den größten Teil des Budgets für Programmatik und was passiert dann? Macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Dann hast du halt eben einen schlechten Ruf erarbeitet. So, würde ich nicht machen.
Wie viele Agenturen habt ihr dann im Schnitt auf den Kunden, auf denen ihr auch arbeitet? Also sozusagen, wie viele andere Agenturen gibt es da in der Regel?
Also heute hatten wir halt, also bevor dieser Podcast hier gestartet, haben wir halt mit über einen Kunden gesprochen. Es waren halt 4 Agenturen, die darauf arbeiten. Vergangene Woche waren es, glaube ich, so circa 7 Agenturen, die unterschiedliche Aufgabenstellungen haben, von Kreation über Sampling, also so eine klassische Promotion, Agentur, Entschuldigung, Out-of-Home-Spezialisten und dann halt eben nochmal digital, Strategie, also sind halt einige Akteure,
okay, die dabei sind. Das heißt, wenn man da mal alle einen Tisch holen würde, dann sitzen da irgendwie 80 Leute im Zweifel, plus natürlich die Unternehmensvertreter.
Ja, nicht ganz so umfangreich, glaube ich, also bei dem Call waren, glaube ich, so um die 25 Leute dabei, also nicht der
auch schon heute, heftig, sondern ja, halt eben in der Woche.
Okay. Aber das hatte schon alles Sinn, weil jeder nimmt so sein Package mit und das war auch gut vom Kunden, fand ich, dass er halt eben alle gleichzeitig auf einen Stand holt und auch Zeit genug war, weil das ist nämlich auch immer so ein Thema, es muss Zeit da sein, um auch Fragen zu stellen, wenn welche da sind, ne, oder dieser Raum für, ne. Und auch da wird halt gerne aus Effizienzgründen halt gerne mal verzichtet, aber strategische Themen sollte man nicht in einer Stunde besprechen. Das ist halt eben etwas, was Raum braucht und wo man halt auch immer Luft zum oder Raum, Zeitraum zum Denken haben sollte. Und ja, in der Ruhe liegt dann halt die Kraft. Es gibt schöne Wortspiele, deutsche, die man da nutzen kann. diese Kraft äußert sich dann halt eben auch in guten Konzepten und dann am Ende des Tages wieder in guten operativen, ja, Maßnahmen.
Du hast ja vorhin über datengetriebenes Marketing auch kurz gesprochen, beziehungsweise mehrfach erwähnt, dass datengetriebenes Marketing ja das A und O ist. Da nochmal eine Frage, weil also am Ende des Tages ist es ja so, dass wir teilweise Fähigkeiten im Markt verlieren, ja, Stichwort Cookie-Pools, Third-Party-Cookie, der nicht mehr überall zur Verfügung steht. Es gibt neue technische Möglichkeiten, Stichwort ID-Solutions, auch Contextual Marketing, was neu und alt zugleich ist. Aber mal so generell, was ist für dich datengetriebenes Marketing im Jahr 2024? Was sind die Limits und was vielleicht auch die Chance, wie man das richtig gut macht?
Also, datengetriebenes Marketing erstmal grundsätzlich halt alles, was an Daten da ist, zu nutzen, zu betrachten und zu schauen, wie es halt eben eine Dynamik im eigenen Marketing, in der eigenen Kommunikation erzeugen kann, um halt eben zeitgemäß präsent zu sein. So, die Information, und das ist halt eben dann auch dieser vorhin erwähnte Rückkopplungskanal, es läuft ja auch wieder was zurück, wie kann ich also diese Daten wiederum einsetzen, um meine gesundheitliche Kommunikationsstrategie zu straffen, wie kann ich diese Information nutzen, um halt vor allem auf der strategischen Ebene halt eben also einfach eine bessere Ausgangslage zu haben, also etwas, also Daten, Informationen sind für mich halt eben das A und O von allem, so, also von einer vernünftigen Kommunikation. Und im Bereich Programmatik ist es mir halt eben schon früh aufgefallen und auch recht früh gestresst worden, dass wir viel über Media reden, aber sehr wenig über Daten. So, und ehrlich gesagt, bis heute wird halt eben, wenn das Thema halt gestresst wird, halt eigentlich auch recht oberflächlich geredet. Dann das Ganze auch nicht hundertprozentig in den Kontext eines unternehmerischen Zieles gesetzt, so, also wo ich halt schon ein gewisses Unbehagen empfinde, wo ich auch sagen kann, wo ich halt, also wenn mir so diese Foodfall-Analyse und irgendein Kriegskram da und wenn das halt eben also quasi unternehmerisch nichts bringt, warum, was bringen wir dann solche Analysen oder sowas, also als kleiner Hint. So, anyways, ich halt eben, dann schaue, wir haben eine Verknappung an Daten, dann wird ja das, was ich halt vorne reingebe, nochmal relevanter. Heißt, die Grundlage, also das, was ich einbriefe, worüber ich rede, das muss akkurat sein. Ich kann keine Fantasie-Zielgruppen reingeben, weil am Ende des Tages man kann alles irgendwie modellieren und halt eben quasi als Datensegment dann halt eben in so eine Kampagne einspielen, aber erreiche damit das Ziel. So, dann bin ich auch wieder nicht data-driven, sondern ich bin fantasy-driven. Also wo ich auf jeden Fall irgendwie Fragen stellen würde oder andersrum, wenn ich halt auf Kundenseite bin, würde ich es einfach nicht freigeben oder nicht machen.
Also meinst du Zielgruppensegmente, die sozusagen, die man gar nicht übersetzen kann in konkretes Targeting oder was meinst du damit?
Ja, nehmen wir mal das Beispiel IT-Entscheider und das ist jetzt wirklich meine Anfrage, die ist schon ein paar Jahre alt, wo wir halt eben eine Zielgruppenbeschreibung bekommen, natürlich mehrere Zielgruppen und die Zielgruppen waren das Cast von Stranger Things, so. Warum? Die Serie war gerade on air. Die Leute haben ein Bild im Kopf. Das lässt sich gut irgendwie übersetzen. Und schon hast du eine super gut aussehende PowerPoint, die halt eben als Zielgruppenbeschreibung dient und halt eben das Targeting darstellt. Natürlich kannst du das halt eben als Datensegment basierend auf äußeren Merkmalen halt irgendwie einspielen oder irgendwelchen komischen, rudimentären Kenntnissen über den Nerd. So, aber erreicht damit wirklich IT-Entscheider, wenn ich sowas versuche, wirklich mit einer digitalen Kampagne anzuspielen? Ich glaube, das nicht. Sondern hier bin ich halt irgendwo, bediene ich gerade ein Bild und da gibt es halt eben genug Studien drüber, dass halt Menschen halt eben gerne ihre Stereotypen, die sie im Kopf haben, halt abbilden. Und auch die Diskussion darüber endlos. Ja, aber es gibt ja dann immer irgendwie bla 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 den einen. Ja, aber N gleich 1 ist nun mal nicht die Reality. So, sondern die Reality ist schon ein bisschen farbenfroh und das heißt, man muss sich auch ganz andere Merkmale fokussieren. Das ist das erste Thema. Und dann halt eben auf der anderen Seite auch Datenanbieter finden, die halt eben nicht nur auf Masse gehen. Heißt, das Mindestbuchungsvolumen im Kontext Daten ist, was weiß ich, 1.000 Euro, wenn man genau weiß, diese Zielgruppe hat eine absolute Zahl von Y Menschen im Markt. So, dann brauche ich nicht irgendwie viel zu viel Budget auf etwas geben, was es so in der Masse überhaupt nicht gibt. Wird aber trotzdem gemacht und wird auch gerne verkauft, weil es wird halt wieder nur aus meinem jeweiligen Angebot gedacht oder aus meinem was ich persönlichen Skalierungsplan oder unternehmerischen persönlichen Skalierungsplan, ist für mich aber nicht data-driven, genau das Gegenteil, ist eine Pervertierung von data-driven Marketing. So das heißt, wenn ich jetzt das Thema Daten anschaue, zunächst, was hat der Kunde selber im Haus? Also was hat unser Kunde an Informationen, was ich aus Warenwirtschaftssystemen, aus dem klassischen Vertrieb, aus seinem stationären Handel, alles, was in irgendeiner Form an Informationen vorhanden ist, ist ja erstmal wertvoll, damit kann gearbeitet werden und dann kann man halt irgendwo gucken, wo gibt es halt eben im digitalen Umfeld beispielsweise noch Daten, wo gibt es eine valide Marktforschung, wo gibt es gute Panels, etc., etc., etc. All das ist für mich halt eben eine datengetriebene Welt oder Teil einer datengetriebenen Welt und unbedingt einer Data-Driven Marketing World dann muss halt eben geschaut werden, dass ich halt vielleicht nicht alles nachmache, was da draußen gerade wieder in irgendwelchen Bubbles halt kommuniziert wird, sondern halt eben einfach mal meinen eigenen Weg beschreite und auch meinen eigenen Daten vertrauen lerne. Also sprich, wenn ich halt ein Produkt habe, wo halt der Markt sagt, gerade wird nicht gekauft, aber ich habe trotzdem Absatz, dann ist erstmal, das ist erstmal ein Fakt. So, das sind Daten, das ist die Realität. Und nur weil dann jemand auf der Horizont oder in der Werbung verkaufen oder sonst irgendwo halt eben das Gegenteil behauptet, heißt es ja nicht, dass das plötzlich meine Realität halt ab Absurdum führt, sondern halt eben eine Information, eine Zusatzinformation ist. Möglicherweise scheint es bei diesem Unternehmen gerade nicht so zu funktionieren, aber meine Realität ist halt eben erstmal eine andere, sie basiert auf Fakten. So, damit muss dann halt oder sollte mitgearbeitet werden. Genau. Und das ist halt eben das, wenn wir halt eben mit unseren Kunden reden, das halt auch sehr kritisch beleuchten, wie wird hier gerade mit Daten gearbeitet, wie werden sie eingespielt und gibt es hier irgendwelche Silos, die aus welchen Gründen auch immer gerade nicht angezapft werden oder gibt es halt eben gerade eine Situation, dass halt Daten nicht richtig aufbereitet sind, wie können die halt eben wieder nutzbar gemacht werden, etc., etc., etc. Und das ist für mich halt eben das datengetriebene Marketing und in einer Welt wie heute, wo halt dann im Bereich Third-Party-Data angeboten eine gewisse Knappheit herrscht und eine qualitative, ein qualitatives Fragezeichen im Raum steht, wie kriege ich dann hier halt eben, um halt eben auch sinnvoll mit diesen Anbietern zu arbeiten, halt eben eine unternehmerische Klarheit, eine Sauberkeit rein, um dann wiederum auf einen Third-Party-Data-Anbieter zuzugehen, sagen, hier, ich brauche genau das in der Form, was könnt ihr mir anbieten und dann halt eben ausprobieren, also wirklich auch verschiedenste Anbieter anschauen, gucken, was halt eben wie welchen Beitrag leistet, unternehmisch relevante KPIs definieren und gucken, wie ich mir mein eigenes Datenframework aufbaue und ausbauen kann, um mit dem Ziel vor allem First-Party-Data aufzubauen. Also sprich, wir denken ja nicht nur bis zur Website, wir denken nicht nur bis zur Ladentür, sondern wir denken darüber hinaus. Das heißt, ich möchte ja dann wiederum meine eigenen Daten anreichern, bereichern, ergänzen und quasi aus einem einmaligen Kunden ja einen Langzeitkunden, einen Multiplikator etc. machen. So, und das ist für mich, wie gesagt, datengetriebenes Marketing. Und die Kanäle, die wir jetzt irgendwie mal angerissen haben, unter anderem Programmatik, sind halt ein Mittel zum Zweck. Und Media ist halt letzten Endes das, was halt da ein Ziel erreicht. Aber sollte bitte nicht nur bis zum Publisher gedacht werden, sondern halt bis zum Endverbraucher im Kontext, wie gesagt, der validen Daten. Genau.
Auch da ist es ja so, also je nach Unternehmensgröße kann es ja unterschiedliche Abteilungen geben, eine Brand-Abteilung, eine Performance-Marketing-Abteilung, vielleicht sogar noch eine eigene Marktforschungs-Unit, die dann im Zweifel auch ein MMM noch erstellt. Hast du es dann schon häufiger erlebt, dass auch dann Online-Marketing-Verantwortliche, also mit denen ihr dann insbesondere ja auch zu tun habt, dass die gar nicht die Information selber in der Hand halten? Also noch gar nicht, es geht ja noch gar nicht um euch als beratende Agentur, sondern dann im Haus sozusagen die Information noch gar nicht richtig verbreitet wurde und vielleicht gar nicht nachgefragt wurde, weil vielleicht gibt es irgendwo eine coole Marktforschung, aber oder eine umfangreiche Marktforschung, aber weiß halt keiner davon.
Ja, das ist halt eben auch regelmäßig eine Situation, die wir erleben, dass halt gewisse Unklarheiten in Unternehmen, auf Unternehmensseite her schon so, in meinem anderen Leben bin ich ja Organisationsberater dort haben wir halt also regelmäßig halt eben einfach Silos von Unternehmensteil zu Unternehmensteil die Hintergründe sind halt eben tatsächlich einfach menschlich, so das ist halt einfach, da ist was gewachsen, da gab es Verantwortlichkeiten, da gibt es dann hier irgendwie so ein klassisches Ego, da gibt es halt eben persönliche Bedürfnisse etc., all das ist halt manchmal tatsächlich also ganz rudimentär der Hintergrund für sowas, aber das kann man halt eben auch aufbohren. Und wenn ich jetzt halt eben sage, ich möchte wieder sinnstiftend arbeiten, dann wird halt eben durch meine kleine Anamnese schon das eine oder andere aufgeklärt. Und am Ende des Tages sollten die Unternehmen ja halt eben an dem unternehmischen Erfolg interessiert sein, die richtigen Entscheider. Und wenn es halt dann irgendwie auf der, aufklärerischen wohlwollenden Ebene nicht funktioniert, dann muss halt dann eventuell mal eine Führungsentscheidung getroffen werden. Ist aber nicht meine Aufgabenstellung. Aber letzten Endes haben wir die Situation schon hier und da mal, dass halt eben entweder ein bestimmter Marketier nicht weiß, was links und rechts macht oder halt eben auch es gibt eine Performance-Marketing-Abteilung, es gibt eine Media-Abteilung und die haben nichts miteinander zu tun. Und mittlerweile ist halt eben, mittlerweile ab und zu noch immer, dass halt eben gewisse Marketing-Kanäle einfach nicht ganzheitlich gedacht werden. So. Und vor allem Media ist einfach immer irgendwie Media und dann hast du halt ganz viele andere Marketingdisziplinen drumherum. Und die arbeiten eigentlich ganz gut miteinander, aber der Media-Bereich ist immer so eine eigene Welt. Und da sehe ich halt eigentlich den Bedarf, das halt eben einfach stärker zu integrieren. Und wie gesagt, mal so. Und die nächste Herausforderung ist eigentlich auch zu gucken, wenn wir jetzt halt einkaufen, wenn wir jetzt ein bisschen mal größer und globaler denken, wie viel Freiheit hat der Kunde, um halt einfach auch im Sinne seines Unternehmens einzukaufen, ist er halt in irgendwelche komischen Verträge gebunden, die ihn halt eben dazu mehr oder weniger zwingen, halt eben einen nicht so günstigen Weg für ihn zu laufen. So. Also es ist halt eben auch hier und da.
Immer meinst noch du das Commitments Situation. Oder was meinst du konkret? Ja, genau. Oder Agenturverträge oder?
Genau. Also, Also wenn ich jetzt halt auf Kundenseite sitzen würde, dann hätte ich schon irgendwie Schwierigkeiten damit, wenn mich halt eben irgendwelche Verträge halt an etwas binden, obwohl ich weiß, dass es halt eigentlich keinen langfristigen Mehrwert für mein Unternehmen hat. So, also dass ich halt wirklich kurzfristig gerade echt einfach gewisse Sachen nicht umgesetzt bekomme und eigentlich darauf warten muss, dass halt eine Agentur irgendwann da mal ankommt, genau das zu bedienen. Aber dann zahle ich gerade quasi die nicht vorhandenen Möglichkeiten meines Agenturpartners und da müsste eigentlich auf Kundenseite wesentlich mehr Flexibilität herrschen, dann auch gewisse Entscheidungen treffen zu können, halt um halt einfach gerade jetzt, also wir sehen, die letzten 4 Jahre waren echt wild, dann halt eben schnelle Entscheidungen zu treffen, um halt eben einfach unternehmerischen Erfolg zu sichern, also ganz einfach.
Lass uns nochmal ganz kurz auf datengetriebenes Marketing zurückgehen. Wenn du jetzt das global galaktisch siehst, ne, du hast jetzt gerade auch so ein bisschen den Zeithorizont aufgemacht der letzten 4 Jahre, wir können vielleicht mal die letzten 6, 7 Jahre nehmen, mal so Start DSGVO versus heute, würdest du sagen, wir haben mehr Möglichkeiten, weil es gibt jetzt ID-Lösungen und gut, teilweise auch wieder irgendwie Dinge wie Contextual Targeting, alter Hut, klar, für uns alle, aber oder würdest du sagen, wir sind schon stark limitiert, weil es gibt ja neben der datenschutzrechtlichen Einschränkungen, auch noch Themen wie ITP, ETP, ATT von Apple, wo man einfach de facto halt weniger Daten hat, Dinge wie Frequenzsteuerung nicht mehr so gut funktionieren, Conversion-Modellierung sehr schwierig geworden ist, ja, teilweise Conversions gar nicht mehr gemessen werden können, wenn wir jetzt mal im Lower Funnel zumindest unterwegs sind, ja. Also wenn du es jetzt mal so vergleichst, Zeitraum 7 Jahre, 2018 versus 2024, würdest du sagen, wir haben die gleichen Capabilities, wenn man sie nur smart nutzt, oder sind wir schon so ein bisschen eingeschränkt jetzt mittlerweile in der Industrie, weil halt gewisse Dinge einfach nicht mehr gehen?
Also für mich ist eigentlich mehr Vielfalt gerade das, was ich halt eben sehr begrüße. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass halt irgendwas nicht erfolgreicher geworden ist, ganz im Gegenteil. Also dadurch, dass man halt eben nicht nur in einem Kanal denkt, sondern halt eben holistisch und diese ganzen neuen Spielsachen auch sinnvoll integriert und guckt, welche Möglichkeiten gibt es denn. Also immer pragmatisch, immer lösungsorientiert vorgeht, haben wir eigentlich eine kontinuierliche Verbesserung von sämtlichen Werten, also sowohl im Bereich Awareness als auch im Bereich Performance. Nur, und wir hatten das ja auch schon mal irgendwie angesprochen, dieses Thema Brand Performance, das gibt es für mich nicht, sondern das eine partizipiert vom anderen. Und hier sehe ich halt eben durch diese kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien im Bereich AdTech und MarTech und sonstigen drumherum einfach massive Möglichkeiten, immer weiter, immer besser zu werden und halt eben auch Problemfelder frühzeitig zu erkennen. Und man muss halt eben nur agil sein. Und das ist halt eben, was ich halt zuvor gesagt habe, also wenn ich halt eben mich durch irgendwas mit meiner Agilität im Kontext Omnichannel behindere, dann das ist halt eben eher das größere Problem aus meiner Sicht. Nicht die Technologien und nicht die gesetzlichen oder durch neue Gesetze sich ergebenden Einschränkungen oder halt eben auch einfach grundsätzliche Marktentwicklungen, sondern halt eben eher durch die Strukturen, die halt gewisses Nutzen halt in irgendeiner Form erstmal verlangsamen oder halt eben grundsätzlich blockieren. Aber grundsätzlich im technologischen Umfeld ist die Vielfalt eben eher ein Treiber von.
Also was eine total positive Aussage von dir jetzt ist. Ne? Und übrigens Thema Brandformance, das ist ja auch ein alter Hut, aber das war, glaube ich, neulich mal in der Horizont, war das ein Titel oder eine Schlagzeile, warum Branding und Performance wieder zusammen gedacht werden müssen, wo man ja eigentlich als Marketeer sagt, so, naja, also ist ja logisch, also was daran ist sozusagen ins Neue oder wer macht es noch nicht zusammen? Also in der Realität gibt es viele Unternehmen, die es nicht zusammendenken, ist de facto so. In der Theorie muss es natürlich zusammengedacht werden. Da ist halt ein Aspekt, der so ein bisschen jetzt auch immer wieder andiskutiert wurde, was ich so mitgekriegt habe, auch jetzt in unserer Marketing-Bubble, dass halt viele Advertiser sich in den letzten Jahren sehr stark auf den Lower Funnel gestürzt haben und halt jetzt realisiert haben, okay, also es gibt halt noch was außerhalb quasi des krassen Performance-Marketing-Ansatzes, der sich rein auf Conversions stürzt, sondern man muss halt vielleicht auch mal wieder ein bisschen weiter im Funnel nach oben gehen und auch neue Audiences erschließen. Ne? Aber ich musste auch schmunzeln, als ich das Thema gelesen hatte in der Horizont, weil, ne, also du bist ja jetzt auch schon ewig in der Branche, machst es seit über 15 Jahren, hast du vorhin gesagt. Aber was fällt dir dann dazu ein? Also wenn du das liest jetzt, ja, Brand und Performance muss zusammengedacht werden, ärgerst du dich dann über so eine Schlagzeile oder denkst du, ja, genau so ist es und genau das machen wir jetzt bei unseren Kunden auch oder beziehungsweise machen sie ja eh schon?
Ja, also ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, was man dann halt so empfindet. Also wenn man, wie gesagt, ein Idealist und ich trete realistisch für meine Kunden an, um halt für sich das Beste rauszuholen und dann lese ich sowas. Also Branding ist schon immer ein Thema gewesen, also dass man halt eben sinnvolle Markenbildung betreibt, also sprich eine Investition in die Zukunft. Und da habe ich gar nicht den Anspruch, irgendwie eine Performance zu haben. Wenn diese Performance irgendwie abfällt, ist fein. Das ist ungefähr so ein Fußballspiel und Neuer schießt vom Tor ein Tor. Das ist für mich halt eben, wenn Awareness zufällig eine Performance auslöst. Das kann passieren. Das ist aber nicht der Anspruch. Awareness macht Awareness. So, das heißt, sie stellen sicher, dass halt eben etwas wie Reichweite aufgebaut wird, dass halt eben ein grundsätzlicher Aufbau von etwas passiert und dann irgendwann halt eben möglicherweise auch eine Performance im Ziel entsteht. Aber eine Performance wird auf jeden Fall deutlich begünstigt, wenn halt eben eine Markenbekanntheit hat, wenn ein Trust in ein bestimmtes Produkt herrscht. So, und wenn man das Ding jetzt mal umdreht, also jetzt gerade momentan wird ja halt Performance schuld, dass dies, das, jenes vor die Wand gelaufen ist. Das ist Blödsinn, sondern eigentlich halt eben, also gut, diesen Nike-Case möchte ich gar nicht mehr bemühen, weil es echt absurd ist, dass halt irgendwie eine Vorgehensweise oder ein bestimmter Kanal halt die Schuld tragen. Wer das erzählt hat, also macht eigentlich offenkundig von ganz, ganz vielen Sachen einfach keine Ahnung hat.
Also er sagt nochmal trotzdem, ne, weil also den Nike-Case, wir beide kennen den jetzt, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer. Also worum ging es da in zwei Sätzen, in drei Sätzen?
Gut, neuer CEO entscheidet halt, dass eben Schwerpunkt über digitale Kanäle der Vertrieb gestaltet werden soll. So, und natürlich ist irgendwo das Thema Performance-Marketing irgendwo halt auch ein Thema. So. Mhm.
Nach 1000 Tagen. Die wollten ja sehr stark auf D2C gehen, ne? Also, im Endeffekt sehr starke Direktvertriebsstrategie, glaube ich, in den letzten Jahren gefahren und jetzt gesehen, okay, das irgendwie funktioniert das nicht so richtig dauerhaft.
Gut, wir haben hier genau, wir haben eine globale Entscheidung für ein Unternehmen, das global agiert. So, dieser Mann ist halt 1000 Tage im Job, innerhalb dieser 1000 Tage ist es nicht gelungen, unter Berücksichtigung der ganzen Happenings da draußen, die ja auf nationaler Ebene bei ganz vielen Staaten halt ganz, ganz unterschiedliche Einflüsse hatten auf das Kaufverhalten, ist diese Vorgehensweise nicht geglückt, so wie ich das halt eben Aktionäre vorgestellt haben im Schwerpunkt. Ne? So, jetzt überlegen wir mal ganz kurz, also BWL 1, wie lange dauert es nochmal, bis halt eine Strategie entwickelt ist, bis eine Strategie exekutiert ist? Das dauert in der Regel so 3 bis 5 Jahre und nach 1000 Tagen kam schon der Cut. So, und dann haben wir unsere Branchenexperten, die halt eben direkt loslegen, irgendwas mit Branding und Performance. Also ich glaube nicht, dass die Firma Nike ein Branding-Problem hat. Also Nike ist Nike. Dass halt eben solche Entscheidungen halt eben aus dem stationären Handel rauszugehen nicht so clever sind, möglicherweise schon irgendwo ein Problem darstellen. Aber das jetzt halt auf einen Kanal runterzubrechen, sprich auf Programmatic oder halt eben dem Performance-Marketing zu unterstellen, das
ja,
ist schon...
Genau, das war ja so der Vorwurf oder die...
Bild.
Ja.
Und kann ich halt so nicht bestätigen. So. Nichtsdestotrotz, natürlich muss ich als Unternehmen, und das fand ich eigentlich dann wieder begrüßenswert an dieser Diskussion, weil offensichtlich ja doch schon einige vergessen haben, dass Branding schon wichtig ist. Ne? So, wo ich halt echt den Kopf schütteln muss, ist, wenn plötzlich irgendwelche Performance-Marketing-Experten meinen jetzt, oh ja, Branding ist schon nicht ganz unwichtig. Die haben noch nie Branding verstanden, die werden auch Branding nie richtig verstehen und halt jetzt mal eben so ein bisschen out of home irgendwo zu schalten, das wird es halt nicht reißen. Also wenn sie weiterhin nach ihrer 0815 Beratungsweise halt irgendwie wieder nur schlechte Sachen empfehlen, also muss ich sagen, also gerade wenn es halt eben so reine Performance-Marketing-Experten sind, die haben und die werden out of home und Co. halt nie richtig verstehen. So, auch da wird dann halt irgendwie sehr schnell halt angefangen, da, was ich, wenn sie es könnten, würden sie wahrscheinlich auch da eine CTR-Logik reinwursteln, weil sie halt grundsätzlich einfach nicht verstehen, dass halt ein Awareness-Kanal ist und bleibt und dass das Thema Branding und Awareness auch absolut wichtig ist, weil es halt irgendwann, das sieht man ja in allen möglichen Studien, und halt eben auch allen möglichen laufenden Aktivitäten, dass wo wir halt eben anfangen, eine vernünftige, datenbasierte Awareness herzustellen, über welchen Kanal auch immer, nämlich der für die Zielgruppe am relevantesten ist, oder die Kanäle, Omnichannel bitte, wir halt dann eben immer bessere Performance-Werte haben. So, warum? Weil wir halt eben die Marke im Relevant Set des Endverbrauchers etablieren. Warum? Weil halt eben dann Trust entsteht und dann Rückwärtsbetrachtung die Performance besser wird. Weil Awareness, wie gesagt, zukunftsorientiert, Performance ist eine Rückwärtsbetrachtung. Es wird in die Vergangenheit geguckt. Wie waren die Performance-Werte?
Ja.
So.
Ja,
und das wenn da nicht jemand irgendwie ein Wurmloch erfunden hat oder sonst irgendwas oder gefunden hat, es ist überhaupt nicht möglich. Also wenn das schon in derselben zeitlichen Dimension besprochen wird, ist schon absurd. So. Also man muss da halt eben als Agentur immer wieder nachschärfen. Freunde, wir reden hier von Branding und Performance. Das hat da gibt es einen Zusammenhang, aber es hat es wird nicht im selben Zeitraum stattfinden, so, also nicht in einer Kampagne.
Gibt es für dich da noch was dazwischen, weil es wird ja teilweise auch über den berühmt-berüchtigten Mitfunnel angesprochen, also sozusagen eher was im Bereich Traffic irgendwo anzusiedeln ist, da hat ja jeder so seine eigenen KPIs.
Ich habe den jeden Tag im Blick, ne? Natürlich hast du das, was ich gerade dieses Neuer-Beispiel, wenn ich kenne, unser Nationaltorwart, ehemaliger Schalker, hat hier mal so ein Tor geschossen, also von hinten nach ganz vorne durch. Das gibt es tatsächlich und natürlich hat man dann irgendwo im Mitfunnel halt so Übergabesituationen, aber das ist nicht die Kampagne. Das sind halt eben gewisse Zufälle und wenn man sich halt so Analyse-Tools mal anschaut, man arbeitet ja in der Regel nicht mit einem Analyse-Tool, sondern mit mehreren, um halt eben diese unterschiedlichen Dimensionen auch, nicht mit mehreren Analyse-Tools, aber man kann ein Analyse-Tool quasi so aufbauen, dass man halt eben diese verschiedenen zeitlichen Thematiken aus Awareness und Performance halt eben betrachten kann. Und da sieht man schon diese gewissen Korrelationen, auch diese Übergaben im Bereich mit Funnel. Aber man muss halt eben abstrakt denken, aber nicht als, das muss jetzt aber geklickt haben. So.
Okay, also das heißt, der Mitfunnel ist für dich keine eigene Kampagnenstrategie oder keine eigene Kampagne mit einem isolierten Budget, die auf Klicks optimiert wird oder auf Qualified Traffic oder wie auch immer man das Baby dann nennt oder die KPI nennt, sondern das ist was, was Branding ein Stück weit mitleisten muss, oder habe ich das falsch verstanden?
Halt, wir haben halt da so eine verschwimmende Grenze. Also wenn ich das jetzt halt eben grafisch darstelle, dann hätte ich wirklich hier so eine Übergabesituation, wo ich halt eben, wo sukzessiv halt Nutzer, die über Brand erreicht wurden, in Richtung Performance wechseln. So, also das heißt.
Okay, aber oder anders gefragt, muss eine Brand-Kampagne Klicks liefern? Oder ist es nur schön, nice to have? Nee.
Das ist nice to have. Also ich würde es als sekundäres KPI definieren, dass man es anschaut, hat diese Branding-Aktivität hat irgendwie einen Klick ausgelöst. Und wenn ich es halt eben sage, im Out-of-Home-Kontext ist halt irgendwie zum Beispiel auf irgendeine dedizierte URL oder ein QR-Code oder sowas reagiert worden. Am Ende des Tages die Awareness-Maßnahme im Out-of-Home-Kontext zieht ja erstmal auf eine One-to-Many Markenbekanntheit für ein bestimmtes Thema, sensibilisieren und sowas. Und wenn dann jemand zufällig ein dediziertes Interesse hat, dann kann ich hier halt eben verschiedene Sachen installieren, die halt eben diese mögliche Performance mitnehmen oder begünstigen. Aber es ist halt eben nicht das Kern-KPI, sondern halt eben, ich möchte zur richtigen Zeit am richtigen Ort eine Awareness schaffen. Also ich in der U-Bahn zur Stoßzeit möchte ich aktiv sein. Und einfach sicherstellen, dass die Leute mein Anliegen, meine Marke, mein Produkt, mein Service etc. wahrgenommen haben. Und wie gesagt, wenn sie dann halt irgendwie was mitnehmen und dann halt irgendwie aktiv werden, anfangen zu googeln oder sonst irgendwas, dann ist das dann geht es in Richtung Performance. So, aber das ist halt eben so eine ganzheitliche Betrachtung einer einer Marke und ihrer Produkte und Services. Und nicht jedes Produkt und jeder Service hat halt gleiche Performance-Ansprüche. So, also, aber jede Marke hat auf jeden Fall den Anspruch, Bekanntheit zu haben und Reichweite aufzubauen. So. Und man merkt ja halt eben, dass gewisse Marken halt, das merken wir jetzt auch gerade bei uns im aktuellen Agenturumfeld, also die meisten Kunden, die wir haben, haben momentan ein Reichweitenproblem. So, und da ist auch nie Performance gemacht worden tatsächlich. Also das sind keine Performance-Kunden, das sind Kunden, die halt ganz, ganz klassisch Marketing betrieben haben, aber in Kanälen, die halt so von den relevanten Zielgruppen nicht mehr benutzt wurden. Da gibt es keine Performance-Kanäle.
Und ist auch sehr individuell, oder? Also war am Ende, ich habe jetzt gerade zwei Gespräche auch geführt mit zwei CMOs aus deutschen Unicorns, die aus einer ähnlichen Richtung kamen, also im Lower Funnel sozusagen gestartet und dann aber für sich jeweils andere Upper Funnel Kanäle auch entdeckt haben. Also in einem Fall mit der ganz klaren Aussage, ja, unsere Zielgruppe, die finden wir auch im TV, also die machen jetzt ganz viel TV. Im anderen Fall den Kanal Out of Home bzw. Digital Out of Home sehr stark exploriert haben und da halt einfach sagen, hey, für uns ist das einfach ein super geiles Medium und da können wir ja quasi auch die Kreativität spielen, die du auf einem kleinen Display-Banner 300 mal 250 irgendwie halt nicht hinkriegst. Ja, so. Will sagen, also es gibt dann ja auch nicht die eine Strategie, sondern das ist ja sehr kundenindividuell, sind wir wieder bei der Zielgruppe, haben wir vorhin ja drüber gesprochen. Das heißt, von der Vorgehensweise, was sagst du zu so einem Kunden oder wie geht ihr daran?
Das wäre halt eben für mich, wie gesagt, eine Form von datenbasiertem Marketing, dass halt eben die eigenen Erfahrungen, man hat was ausprobiert, man hat eine positive Erfahrung gemacht, man hat schnell reagiert, das agil und baut sich halt eben gerade halt ein First-Party-Data-Knowledge auf. Ne? So, das ist datengetriebenes Marketing. So. Und dann schaut man halt eben, wie man das ergänzen kann und erweitern kann durch weitere Kanäle, die halt irgendwo sinnstiftend sind. Und so wächst das Ganze ja dann auch. Ja. So, aber man muss halt eben hinten gucken, hat es immer diesen besagten unternehmerischen Mehrwert? Und wenn das jetzt halt eben noch immer so ein bisschen mehr in Richtung Performance tendiert, irgendwann bin ich an so einem Punkt, da ist alles, was am Performance-Kanal genutzt wird, halt eben ausgeschöpft. Und dann muss ich halt eben über diesen Level hinauswachsen oder sollte ich, um halt dann eben zu gucken, wo habe ich noch mehr Potenziale im nationalen Umfeld, im internationalen Umfeld, weil das wird auch gerne nicht mitgedacht. Wir haben ja die EU, in der wir arbeiten können, wo halt eben für Produkte, die auch lokal angeboten werden, durchaus Zielgruppen sind. Und genau.
Okay. Ich würde gern zum Abschluss noch ein Thema kurz mit dir anschneiden. Das spielt da auch sehr stark mit rein, nämlich das Thema Media und Kreation. Auch da ist es ja teilweise so, auch wieder durch organisatorische Trennungen manchmal, dass sozusagen gibt es eine Kreativagentur und vielleicht jemand, der das Thema Kreation in-house verantwortet und auf der anderen Seite dann eine Mediaagentur oder eine Performance-Mediaagentur oder beide im Zweifel. So, dann hat man in den letzten Jahren immer wieder mal das Thema DCO ja angesprochen. Okay, das löst jetzt sozusagen unsere Probleme. Wir automatisieren alles und dann sozusagen ist das Thema Kreation auch super. Jetzt gerade wird die AI-Sau ja durchs Dorf getrieben, also sozusagen mit ein bisschen AI reingemischt. Jetzt ist aber wirklich gut. Ich sehe da eine große Gefahr. Bin mal gespannt, was du dazu sagst, dass halt das Thema Kreativität auch wirklich auf der Strecke bleibt. Das ist was ich sehr häufig beobachtet habe, jetzt auch schon, auch in Gesprächen mit anderen, war am Ende, das eine ist Automatisierung, ja, das ist sozusagen auch datengestützte Automatisierung, Arbeitserleichterung, das andere ist ja ein gutes Asset und das muss damit ja zwangsläufig noch lange nicht erfüllt sein, ganz im Gegenteil, manchmal kommen da richtig schlechte Assets raus, kannst du zwar ein Häkchen hinter DCO machen und vielleicht AI-Kreation, wie auch immer, aber passt ja nicht, oder? Wie ist da dein Take drauf?
Ja, also wir haben ja eine Kreativabteilung bei uns und was die Kollegen und Kolleginnen da konzeptionell leisten, ist halt wirklich mega gut. Wir haben vergangenes Jahr den Goldenen Effi gewonnen für das, was halt letzten Endes auch konzipiert wurde und halt eben eine Marke wieder ins Rampenlicht zurückgeholt.
Kannst du sagen, welche? Also ist ja, kann man auch googeln, sicherlich.
Das ist die Unterberg-Gruppe und das war hier in dem Fall Asbach. Und da ging es halt eben eher um klassisches Marketing, aber wir haben zum Beispiel den Part Social mitgemacht und da muss man sagen, dass es letzten Endes auf eine wirklich starke Kreation und eine Kreativstrategie zurückzuführen. So, und das ersetzt meines Erachtens auch nicht AI oder wird nicht durch AI ersetzt, sondern da sieht man halt eben diesen Faktor Mensch, die Marke an sich, die Informationen, die zugeliefert werden, also sehr viele Faktoren, die halt eine hohe Relevanz haben. Und dann sehe ich halt eben auf der anderen Seite dieses Thema DCO. Am liebsten würde ich jetzt nur mit Ms antworten, weil ich finde es halt zum Teil recht kritisch. Wir können natürlich 1 Milliarde Wehrmittel bauen, aber sind die wirklich nur noch irgendwie der oder das, was das Zünglein an der Waage war, um halt eben einen höheren Effekt als Brand zu haben, also Branding-Kontext oder halt eben im Rahmen von Performance. Ich denke, da reicht halt manchmal auch einfach nur 3-mal denselben Schuh angezeigt zu haben, den ich mir vorher angeschaut habe. Das ist für mich dann halt schon kreativ genug, um halt diesen letzten Hebel durchzuführen. Aber ich würde es nicht auf eine Ebene stellen. Und wie gesagt, die Maschine, wenn man halt eben schaut, wie viel Creatives braucht eine Maschine eigentlich? Die braucht gar nicht 1 Million Werbemittel, um halt irgendwas zu machen. Sondern es reicht halt eben eine gute Kreation, die halt eben vor allem emotionalisiert und in der Message muss halt eben vor allem die Occasion der Endverbraucher halt berührt werden und nicht irgendwelche Push-Aktivitäten, Kauf, schluck die Brand, sondern halt eben der Mehrwert der Marke im Sinne des Endverbrauchers muss hervorgehoben werden, eine wirklich gute Message und vor allem das Thema Emotion. Und da sehe ich halt eben sehr viele Wunderelixierverkäufer, die auch nur im Werbemittel denken und nicht darüber hinaus. Also wie gesagt, die Kampagnenperformance von bestimmten Marketingmaßnahmen und jetzt sage ich mal Kampagnenperformance in Form von Awareness-Maßnahmen, was die Nutzer sich lange angeschaut haben, wo sie dann möglicherweise auch mal in irgendeiner Form anderweitig interagiert haben oder halt die reinen Performance-Kampagnen, die bedürfen nicht 1 Milliarde Werbemittel. So, und ich sage jetzt ganz bewusst 1 Milliarde, weil das immer irgendwie so das ist, wie es dargestellt wird. In übertriebenen Umfang werden Werbemittel produziert, die dann, wer weiß, was für einen Effekt auf die Endverbraucher haben, Blödsinn. Also wir haben halt Zäune, also Statistik, Felder. Problem in der Vergangenheit war, es wird immer nur für einen bestimmten Teil des Feldes halt die Kreation gebaut. Das war für mich zu wenig oder sehe ich halt zu wenig an. Und dann halt eben, wie gesagt, nicht emotional genug oder das, was man an Daten extrahieren kann, wird nicht eingebunden, sondern es wird halt eben wieder die Meinung über eine Zielgruppe zählt mehr als halt die Fakten. Sich als ein Problem, oder habe ich als Problem betrachtet, sehe ich nach wie vor als ein Thema, wenn halt irgendwie über jemanden geredet wird, aber nicht mit ihnen, also den sogenannten Endverbraucher in dem Fall. Und der andere Part halt, dass dann, wie gesagt, jetzt ist die Auswahl halt breiter, aber jetzt reden wir über, wir brauchen ganz, ganz viele Werbemittel und das sehe ich halt nicht, weil da halt dann eben auch eine Zunft ähnlich wie in dem Bereich Content. Ich bin kein Freund von dem AI-basierten Content, der jetzt auch eben bei diversen Publishern zu lesen ist. Ich meine, wenn man sich anschaut, man sieht da schon den Unterschied. Als qualitativ ist das halt eben 0815, da werden irgendwelche Informationen zusammengedaddelt. Aber wenn man jetzt halt überlegt, dass man halt ja, wir haben ja auch das Stichwort Value Media, ich möchte halt eben valide Informationen, gute Informationen und nicht ausschließlich von Maschinen extrahierte und zusammengeschraubte Informationen. Und da ist halt eben wieder der Faktor Mensch, der am Ende des Tages gute Informationen, gute Daten oder gute Impulse für das Thema Kreation bekommen sollte, um dann halt eben was daraus zu bauen, was halt auch von Menschen konsumiert werden kann und sollte. So. Und wie gesagt, schnell, schnell, schnell und die Maschine hat mir mal eben das Konzept zusammengeschraubt und sonst irgendwas oder halt eben die Kreation gebaut, das finde ich halt, das ist meine persönliche Meinung, also nicht die richtige Richtung, ganz einfach. Also das muss eine gute Zusammenarbeit zwischen einer klassischen Kreation, einer Nutzung von Technologie, von Daten, Angeboten, von Integration von eigenen Daten, die da sind, die dann höchst validiert sind, sein. Und dann habe ich halt eben, ich glaube, die Ausgangslage für eine richtig gute, datengetriebene Kreation. Das ist halt eben etwas, wo ich mich auch jetzt im Kontext von der Fokusgruppe bei uns heute einmal angesprochen, bereits seit 2016 halt eben recht umfangreich auch auseinandergesetzt habe, um zu schauen, woran hakt es eigentlich, dass wir halt eben im Bereich Programmatic dann halt eben ja diese besagten Werbemittel, die du erwähnt hattest, nur haben und das halt als Programmatic Creativity darstellen. Auf der anderen Seite, warum...
Ich meine, Google Ads macht es auch ein bisschen, also macht sozusagen out of the box, ne? Weil wenn man sich dann Performance Max Kampagnen anschaut, sozusagen diese Assets, die Google selbstständig zusammenbaut, schmeißt ja eigentlich nur noch Assets rein und Google kombiniert die multidimensional. Also da findet es statt, aber da halt 100% maschinell, ob das alles toll und gut ist, da kann man es auch drüber streiten. Am Ende geht es natürlich halt sehr stark um Textbausteine.
Diese Native Ads, ne? Also wenn ich halt überlege, dass ich halt als ganz, ganz simpel denken, als kleiner Handwerksbetrieb dann halt diese komischen Native Ads dann schalte und denke, das ist jetzt das, was halt dafür sorgen wird, dass mein Handwerksbetrieb mehr gebucht wird als ein anderer. Ne? Also nicht nur diese Form von Kreation ist total lächerlich. Oder schade einfach, weil da jemand gerade nach bestem Wissen und Gewissen sein Geld aus, sondern halt eben auch, wo es dann umgesetzt wird. Und ich sehe es halt eben, und ich bin jetzt kein also was das Thema Umfeld angeht, ist mir erstmal egal. Aber wenn ich halt eben die Spiele-Apps von meinem Sohn anschaue, wenn ich halt eben ihn als Vierjährigen mal so ein Spiel für Vierjährige spielen lasse und da wird dann die Kampagne umgesetzt, dann ist das, also die da passt es halt mal so ganz und gar nicht, ne? Und dann ist diese rudimentäre Kreation auch noch in einem sinnbefreiten Umfeld ausgeliefert worden. Und das geht auf jeden Fall besser. So, das geht definitiv besser. Und da sehe ich halt eben tatsächlich auch ein mega Problem, wenn man halt überlegt, welche Potenziale sind eigentlich da. Und wir haben ja über diese Digital Landscape mal kurz gesprochen. Also es ist ein umfangreiches Angebot an Technologien da, die halt genutzt werden können. Und das ist alles, was dabei rauskommt? Nee, sorry. Und auf der anderen Seite, wie ist die Rolle der Kreativagentur in Zukunft? Es geht darum, dann halt eben diese Sachen auch, wie gesagt, im Sinne des Kunden halt eben einfach zu nutzen. Aber bitte dann halt, um dieses Beispiel BMW 5er, dann bitte so zu nutzen, dass man auch möglichst viele der Knöpfe im Auto kennt und nicht nur die oberflächlichen Knöpfe. Und wenn man da nochmal zurück auf die LinkedIn-Bubble geht, Generative AI wird halt eben thematisiert. Und wenn man dann halt dann eben darüber ein bisschen tiefer reinschaut, dann wird immer irgendwelche Untergangsszenarien werden halt eben stilisiert, weil klickt sich gut. Aber das Ganze mal positiv einzubinden, wie kann denn so eine Maschine halt eben im konstruktiven Sinne halt eben Sachen beschleunigen und halt eben auch einen Beitrag leisten, um es halt eben einfach auch im Sinne des Kunden halt weiterzuentwickeln oder halt eben auch mal Sachen zu challengen, zu hinterfragen, weil da sehe ich nämlich großes Potenzial im Bereich Generative Gen AI, dass wir halt eben gucken, wir haben hier eine Idee, Challenges, so, und dann guckt man sich halt, was der Output ist und nutzt ihn konstruktiv, ne, so, und deswegen sehe ich halt eben als ein Riesenpotenzial, so arbeiten wir zumindest halt eben die Sachen halt, also uns selbst zu hinterfragen und selbst zu challengen, aber sehen auch, wie unglaublich wichtig das ist, dass Leute mit einem gewissen Know-how und Background sich halt eben annähern und nicht irgendwie der sogenannte Junior Consultant. Also, Entschuldigung, da ist ja zum Teil gar nicht das Know-how da, um halt eben solche Sachen richtig einzuordnen oder halt eben auch die richtigen Fragen zu stellen. Also jetzt nicht diesen Titel halt eben komplett in Frage stellen, aber man merkt schon den Unterschied, wenn halt Substanz mit Substanz arbeitet versus halt eben oberflächliches Wissen. So, und wie gesagt, nur durch Wissensaneignung, Anreicherung wird es besser. Und eine, ich sag mal, inflationäre Vergabe oder Nutzung von bestimmten Tools oder auch Nutzung von Begriffen finde ich halt kontraproduktiv, genau. Also vor allem im Bereich Kreation.
Sehr schönes Schlusswort. Wir sind schon deutlich über der Zeit. Ist nicht schlimm, weil das Gespräch war so spannend und wertvoll. Siamak, ich danke dir sehr fürs Kommen, fürs Gespräch und vor allem für deine Insights. Vielen Dank.
Danke dir.